Algorithmen lieben Katastrophen und Hysterie. Kein Wunder, dass wir im Social-Media-Zeitalter an Dramatisierungen und Zuspitzungen längst gewöhnt sind. Oft ist das kolossal übertrieben, manchmal allerdings trifft es dann doch den Kern. Wenn jetzt mit Blick auf die Europawahl von einer Schicksalswahl die Rede ist, dann scheint das nicht ganz so weit hergeholt. Auf dem Kontinent wütet seit mehr als 2 Jahren ein brutaler Krieg. Russland droht mit der atomaren Eskalation und gleichzeitig wird der EU-kritische Populismus rechtsextremer Parteien immer lauter. Fest steht, die Idee der Europäischen Union mit freiem Handel, mit offenen Grenzen und liberalen Gesellschaften steht massiv unter Druck. Die Gefahr kommt von außen und von innen und ist dabei oft eng miteinander vernetzt. Bedroht die EU und ihre äußeren und inneren Feinde. Darüber wollen wir reden. Herzlich willkommen bei Unter den Linden, heute aus Straßburg, dem Sitz des Europäischen Parlaments. Und hier begrüße ich Daniel Caspari, Vorsitzender der CDU-CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Guten Tag. Und Viola von Cramont, Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament. Ihnen beiden herzlich willkommen hier im Studio. Herr Caspari, Sie sind seit 2004, seit 20 Jahren Mitglied hier im Europäischen Parlament. Nicht zum ersten Mal spricht man jetzt von einer Schicksalswahl mit Blick auf die anstehende Europawahl. Wird dieser Begriff zu inflationär gebraucht oder passt er dieses Mal vielleicht sogar?
Ja, Herr Becker, Sie haben es anmoderiert. Wir leben in einer Zeit, die wir doch wirklich gedacht haben, dass wir sie nie wieder erleben müssen, nämlich Krieg auf dem europäischen Kontinent. Wir erleben, dass Russland einen Krieg führt gegen die Ukraine, dass Russland uns mit Krieg droht, Russland unseren Partnern, zum Beispiel im Baltikum, in anderen europäischen Ländern mit Krieg droht. Wir erleben, dass Russland massiv mit seinen Desinformationskampagnen bei uns die Stimmung schlecht macht. Wir haben jetzt die Fälle von Mitarbeitern von AfD-Bundestagsabgeordneten, die bei der Rückeinreise aus Russland nach Presseberichten mit 9.000 Euro Bargeld jeweils aufgegriffen wurden. Das heißt, es ist offensichtlich, Russland möchte die Europäische Union schwächen. Russland möchte uns in Deutschland schwächen. Putins Freunde bei der AfD und anderen rechtspopulistischen und rechtsextremistischen Parteien in Europa sollen hier das Werk verrichten. Und deswegen, es geht um die Frage, bleiben wir eine starke Europäische Union? Halten wir bei uns Freiheit, Demokratie und Sicherheit aufrecht? Und genau darum geht es am 9. Juni.
Also Schicksalswahl?
Auf jeden Fall.
Auf die Rolle Russlands wollen wir gleich auch noch mal genauer eingehen. Frau von Cramont, das Besondere bei Europawahlen ist ja, dass hier Parteien antreten, die nicht das, was besteht, besser machen wollen, sondern die wollen das, was besteht, eigentlich abschaffen. Wie geht man mit solchen Leuten in der parlamentarischen Arbeit eigentlich ganz konkret um?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass wir eigentlich einen guten, breiten eine breite Mitte haben derzeit im parlamentarischen der Zusammensetzung. Und das hilft uns natürlich für die meisten Themen auch breite Mehrheiten zu finden. Und das hilft uns insgesamt im Trilog, das heißt im Zusammenspiel mit dem Europäischen Rat, also da, wo die Regierungschefs und Chefinnen sitzen, und der Europäischen Kommission auch immer eine starke Stimme darzustellen und die europäische parlamentarische Demokratie gut zu vertreten. Wenn jetzt diese breite Mitte, diese demokratische Mitte zusammenschrumpft, weil die Ränder stärker werden, dann schwächt das natürlich die europäische Demokratie. Und ich glaube, wir müssen das unseren Wählerinnen und Wählern ganz klar vor Augen führen. Das eine ist die klare Absicht von vielen rechtsextremen oder antieuropäischen Parteien, ihren jeweiligen Nationalstaat aus der EU führen zu wollen. Das bedeutet für Deutschland Massenarbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Abstieg. Deutschland könnte ohne diese Europäische Union in dieser Form nicht mehr leben. Das muss ganz klar sein. Das ist ein erklärtes Ziel der AfD. Das heißt, sie ist nicht nur eine Anti-EU-Partei, sondern sie will auch im Grunde Deutschland untergehen sehen. Und das muss man den Menschen erklären. Plus natürlich die Fragen, die Herr Caspari eben schon angesprochen hat, die Fragen der Sicherheit. Das heißt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, Parteimitgliedern, Mitarbeitern, mit möglicherweise Leuten, die auf dem russischen Ticket bei uns tätig sind, ja, unsere Sicherheit unterminieren, eigentlich aber russische Interessen vertreten, dann habe ich ein Problem. Und ich glaube, das muss man den Menschen vor der Wahl ganz klar machen. Es geht nicht um ein bisschen mehr oder weniger von dem oder von dem. Es geht um eine Richtungsentscheidung. Will ich weiter im westlichen Verbund bleiben? Will ich weiter Freiheit, selbstbestimmtes Leben, aber auch Klimaschutz nach vorne stellen? Oder will ich ein ganz anderes System hier in der EU? Und ich hoffe, dass die meisten Menschen sich darüber auch Gedanken gemacht haben.
Sie haben die AfD jetzt angesprochen. Es gibt noch andere rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien, die hier vertreten sind im Europäischen Parlament, aus Italien, aus Frankreich. Da gibt es eine ganze Reihe von Ländern. Wie ist die konkrete parlamentarische Zusammenarbeit? Da würde ich gerne noch mal nachfragen. Ist das eine Fundamentalopposition? Werden da die parlamentarischen Abläufe gestört? Wie muss man sich das hier vorstellen?
Also in der Regel hat die AfD an vielen Themen ja gar kein Interesse. Man sieht das bei den Reden, die kommen rein für eine Minute, sprechen und hauen wieder ab. Es gibt gar keinen Willen an der politischen oder an der parlamentarischen Auseinandersetzung. Auch an vielen anderen Themen, wenn wir Resolutionen verhandeln, wenn wir Berichte verhandeln, häufig taucht die AfD oder die rechtsextremen Parteien tauchen gar nicht auf. Die Fraktion ID nimmt an vielen parlamentarischen Prozessen gar nicht teil. Sie machen sozusagen ein Schaulaufen für ihre potenziellen Wählerinnen oder ihre Unterstützer. Aber an der echten Kernarbeit, an der parlamentarischen Arbeit, beteiligen sie sich ganz oft nicht. Und das müssten natürlich auch die Menschen wissen, damit sie wissen, was bekommen sie, wenn sie einer solchen Partei die Stimme geben. Und untereinander sind sie natürlich an vielen Stellen auch zerstritten. Nicht alle, die rechts sind, sind gleichzeitig auch für Russland. Der Großteil schon, aber nicht alle. Das heißt, auch da ist natürlich eine Positionsfindung aus deren Sicht nicht immer einfach. Für uns ist klar, wir wollen mit den Parteien zusammenarbeiten, die mehr oder weniger unsere gemeinsamen Werte teilen. Also ob das Rechtsstaatlichkeit ist, ob das Demokratie ist, ob das Klima- und Umweltschutz ist. Natürlich klappt das nicht immer zu 100%. Aber dass man das gesamte System ablehnt, so wie die Parteien, die ich eben genannt habe, da bietet sich natürlich keine Zusammenarbeit an.
Herr Kaspari, wenn man den Umfragen jetzt glaubt, dann wird es einen Rechtsruck geben. Lassen Sie uns am Anfang erstmal so eine Begriffsklärung miteinander betreiben. Ja. Was meinen wir denn, was meinen Sie mit Rechtsruck und wo fängt rechts im Europäischen Parlament an?
Ja, da sprechen Sie genau eines der Themen an, wo ich glaube, wir sollten da wirklich drauf achten. Nicht jeder, der im Zweifel rechts von der politischen Mitte seine Heimat hat, ist deswegen Rechtspopulist oder rechtsextrem, sondern zur pluralistischen Gesellschaft, zur Meinungsvielfalt, da gehört auch das Thema mit rechts von der Mitte sein dazu. Aber klar ist, wir brauchen eine Abgrenzung hier im Europäischen Parlament, die uns, ich glaube, eigentlich ganz gut gelingt, nämlich gegen Rechtspopulisten und Rechtsextremisten, aber auch gegen Linksextremisten. Wir haben zum Beispiel ja auch Herrn Fico zum Beispiel in Zentraleuropa, der eigentlich Mitglied der Sozialistischen Europäischen Partei ist, aber der jetzt mit einer quasi von einer braunen Partei unterstützt wird in seinem Land und von den Sozialisten ausgeschlossen wurde. Wir hatten bei uns das Thema mit Viktor Orban, der sich leider immer mehr von unseren Wertvorstellungen wegentwickelt hat zu einem, ja, ich befürchte, kleptokratischen System teilweise in Ungarn. Und deswegen treibt mich vor allem um, was ist hier der Ansatz, mit dem wir arbeiten? Und wissen Sie, Frau von Kramon und ich, wir haben oft unterschiedliche Vorstellungen, was für ein Problem die richtige Lösung ist. Aber ich habe den Eindruck, wir beide streiten uns dann darüber, was ist der richtige Weg, um ein Problem zu lösen. Und dieses Desinteresse bei Populisten und Extremisten, Probleme zu lösen, sondern vielmehr eher das Interesse daran, dass die Probleme noch größer werden, dass die Menschen sich noch mehr ärgern über die Europäische Union, über unsere Demokratie. Das ist doch die eigentliche Gefahr. Und deswegen glaube ich, wir müssen vor allem Populismus und Extremismus dadurch bekämpfen, dass wir diese Probleme ansprechen, aber dann eben versuchen zu lösen, damit sich Extremisten und Populisten nicht darin suhlen können und die Wähler weiter verunsichern.
Ich würde noch mal gerne bei dem zugegebenermaßen sehr schwierigen Versuch bleiben, abzugrenzen, wo rechts aufhört, wo rechtspopulistisch, rechtsextrem anfängt. Das wird ja sich ja ganz konkret stellen, die Frage, wenn man beispielsweise nachher einen Kommissionspräsidenten, eine Kommissionspräsidentin wählen will. Also welche Parteien, Fraktionen im Europäischen Parlament würden Sie sagen, mit denen kann man noch zusammen zum Beispiel Frau von der Leyen wählen? Und wo hört es dann bei Ihnen auf?
Ja, wir deutschen Christdemokraten, wir setzen ganz klar auf eine breite Mehrheit in der politischen Mitte, bestehend aus uns als Europäischen Volkspartei, den europäischen Sozialisten, Liberalen und Grünen. Und wir hoffen, dass wir damit auf eine entsprechende Mehrheit kommen und dann auch A, Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin bleibt und wir B, mit einer ordentlichen Politik der Mitte die Probleme der Menschen lösen können.
das gelingen soll, das werden wir beobachten. Da gab es ja schon die ein oder anderen Stimmen, dass man Frau von der Leyen auf jeden Fall nicht wählen mag. Dass man so glücklich ist, unter Demokraten etwas auszuschließen.
Genau, das ist eine, wollte ich gerade sagen. Das eine Thema ist das Ausschließen und das andere, ich habe noch bisher keine einzige Alternative gesehen. Und von daher bitte nicht motzen, sondern im Zweifel eine Alternative präsentieren. Und dann schauen wir doch, ob Ursula von der Leyen nicht doch die Beste ist.
Frau Kramau, wir haben uns ja jetzt darauf geeinigt, dass wir, wenn wir vom Rechtsdruck sprechen, dass wir dann meinen rechtspopulistisch, rechtsextrem. Wir haben sehr viele Länder, Ungarn, Niederlande, Italien, Deutschland, Finnland, Schweden, ich habe es gerade schon mal gesagt, die Liste ließe sich fast beliebig fortführen. Da hat man auch das Phänomen, dass es rechtspopulistische, rechtsextreme Parteien gibt, die an Stimmen gewinnen. Ist das mittlerweile ein gesamteuropäisches Problem, also nicht nur auf die EU begrenzt, sondern wirklich auf alle Länder auszurollen?
Ja, ich befürchte schon, weil natürlich die Komplexität der Probleme, und das ist mittlerweile auch ein bisschen inflationär, aber es ist natürlich schon sehr schwierig für den gemeinen Fernsehzuschauerin oder für die Leserinnen von Zeitungen zu verstehen, wie differenziert man argumentieren muss, um die Sachen zu erklären. Und für Rechtspopulisten oder für Rechtsextreme ist es häufig sehr einfach. Die Ausländerinnen und Ausländer sind schuld, auf jeden Fall die, die hier nicht geboren sind. Wenn wir die erstmal wieder zurückschicken könnten, hätten wir Probleme weniger. Wenn wir die Geflüchteten an den Grenzen außen lassen, hätten wir ein Problem weniger. Wenn wir uns nicht mehr um Umweltschutz kümmern, hätten wir ein Problem weniger. Aber so ist es ja nicht. Diese Probleme müssen ja trotzdem gelöst werden. Und deswegen diese Definition können wir, glaube ich, relativ klar ziehen. Bei allen, die sich diesen Problemen grundsätzlich verweigern und den Umbau von Gesellschaften wollen. Und in Teilen muss ich da leider auch Frau Meloni mit einschließen, weil die natürlich auch in ihrer Regierung und in ihrem Staat schon dafür sorgt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk stark unter Druck ist, dass es einen Kulturkampf gibt. Das ist zum Beispiel bei Fragen, die für viele Menschen, für Frauen wichtig sind, Frage Abtreibung und so weiter, eine klare Gegenbewegung gibt, eine klare Reaktion gibt für das, was man vorher erreicht hatte. Von daher, wir machen es häufig so, dass wir sagen, wer sich quasi mit uns für die Ukraine ausspricht, ist in einem Camp oder in einem Lager und der Rest ist dagegen. Aber eigentlich müsste man das noch ein bisschen stärker auffächern und wirklich genau erklären, was sind eigentlich die Themen, die uns verbinden und woran kann man quasi Rechtspopulisten oder Rechtsextreme dann auch ausmachen.
Sie spielen jetzt darauf an, auch das wollen wir gleich noch mal beleuchten, dass es einige rechtsextremistische, rechtspopuläre Parteien gibt, die sich gegen Russland stellen, in dem Sinne dann auch pro Ukraine sind und andere das eben nicht tun und dass man da trotzdem noch weiter differenzieren muss. Lassen Sie uns aber noch einmal bei den Ursachen für Rechtspopulismus, Rechtsextremismus bleiben, beziehungsweise bei den Ursachen, warum diese Parteien so stark an Zuspruch gewinnen. Sind das eigentlich andere Phänomene auf der europäischen Ebene als in den Nationalstaaten oder sind das immer die gleichen Faktoren, die zu dem Erstarken dazutragen?
Also das eine ist natürlich, dass viele Menschen vielleicht den Eindruck haben, dass Politik nicht mehr ihre täglichen Probleme löst. Und das wird dann sehr schnell die eigene Unzufriedenheit, die Herausforderungen durch globale Strukturen sind so unüberschaubar, dass man sich am Ende wünscht, ach, wenn es doch nur so wäre wie früher, dann wäre alles gut. Und diese Sehnsucht wird sehr oft von rechtsextremen Parteien erfüllt. Die kommen mit einfachen Botschaften. Und das ist sowohl auf der europäischen Ebene der Fall, wie auch auf der nationalen, teilweise auf der regionalen Ebene. Also das Phänomen sieht man überall. Dann macht man sehr schnell uns als Politikerinnen, aber auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sozusagen die Elite, nimmt man dafür in die Verantwortung, dass Sachen nicht richtig laufen, dass Sachen nicht richtig kommuniziert werden, offensichtlich, dass Kommunikationsräume nicht ordentlich organisiert werden. Und das nutzen auch Rechtsextreme aus, indem sie quasi alternative Medienangebote machen, wo sie mit alternativen Fakten und alternativen Berichten unterwegs sind. Das ist natürlich sehr gefährlich. Wenn Menschen quasi gar nicht mehr diese Angebote, die wir über Phoenix, über andere öffentlich-rechtliche Sender in die breite Gesellschaft schicken, wenn die gar nicht mehr genutzt werden, sondern wenn Leute sich komplett abkoppeln und in Parallelwelten leben. Und das ist extrem gefährlich. Und da müssen wir vorbeugen, da müssen wir rein. Und da müssen wir auch schauen, wie wir über Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, wie Unternehmen, wie Gewerkschaften, wie Kirchen und so weiter reinkommen. Aber das ist ein europaweites Phänomen.
Herr Kaspari, ich habe gerade in der ersten Frage gesagt, Sie sind jetzt seit 20 Jahren im Europäischen Parlament, seit 2004, das war kurz nach der großen Osterweiterungsrunde. Wenn man sich in diese Zeit zurückversetzt, da herrschte noch sehr viel Euphorie, dass die Europäische Union in den Osten gewachsen ist. Man wollte dabei sein, man hat sich vieles versprochen. Heute ist Realität, dass rechtsextreme Parteien in den Regierungen sitzen, sehr häufig eben auch in diesen osteuropäischen Ländern. Inwiefern, wenn Sie auf diese 20 Jahre mal zurückblicken, hat sich diese Ideologie auch schon tatsächlich in der europäischen Politik bemerkbar gemacht oder macht sich heute auch schon bemerkbar, dass es eben rechtsextreme, rechtspopulistische Parteien in europäischen Regierungen gibt?
Ja, wissen Sie, das erste Thema, wo ich doch gerne nochmal darauf eingehen wollte, ist die Frage Ursachen. Ich teile den einen Teil der Ursachen, die Kollegin angesprochen hat. Aber das Zweite, ich glaube, in dieser unsicheren Zeit mit all den Krisen und Herausforderungen, vor denen wir stehen, wünschen sich die Menschen auch irgendwie Halt und Orientierung. Und gerade bei uns in Deutschland habe ich schon den Eindruck, dass viele Menschen den Eindruck haben, dass zum Beispiel die Regierung in Berlin sich im Moment um die Probleme, um die wirklichen Probleme der Menschen nicht kümmert. Und die Menschen haben Angst vor der Zukunft. Die Menschen haben Verlustängste, sie haben Abstiegsängste. Und wenn man den Eindruck hat, vielleicht die Regierenden kümmern sich nicht drum, und die Zeit, dass wir als CDU in der Opposition sind und uns erneuern, ist ja auch erst 2 Jahre rum, kann ich schon verstehen, dass dann viele frustriert sagen, die hatten wir bis vor 2 Jahren und die regieren jetzt seit 2 Jahren und machen es auch nicht besser. Wir wollen hier mal aus Protest was machen und sprechen sich deswegen im Zweifel für eine alternative populistische oder extremistische Partei in den Umfragen aus. Aber ich glaube, wir dürfen die Sachen nicht einfach so wegschieben, sondern da stecken eben Ängste dahinter. Und ich glaube, es ist zutiefst unsere Aufgabe, über politische Führung dagegen anzugehen. Und wenn halt der Wähler den Eindruck hat, zum Beispiel die Bundesregierung streitet sich bei allen möglichen Themen. Da geht es dann um die Frage, die einen wollen Panzer an die Ukraine liefern, die anderen sind dagegen. Die einen wollen Steuern senken, die anderen wollen eher Steuer erhöhen oder neue Schulden machen. Beim Thema Heizhammer, da wird erst eine Regelung quasi präsentiert und verabschiedet und dann geht es wieder Rolle rückwärts zurück. Diese Verunsicherung, die müssen wir angehen und deswegen wünsche ich mir, dass wir eben nach dem 9. Juni in Europa irgendwie Mehrheiten haben, um den Menschen wieder Zuversicht zu geben, um den Menschen zu zeigen, wir haben zwar viele Schwierigkeiten, aber wir wollen mit diesem Europa dorthin. Und da kommen wir jetzt eben zur Frage, welche Auswirkungen haben da im Zweifel Regierungen, bei denen Extremisten dabei sind? Natürlich machen die uns das Leben hier schwer. Wir sehen das in Einzelfällen, wenn es zum Beispiel um die Sanktionen gegen Russland geht, wo Ungarn ja regelmäßig seine Interessen sehr lautstark artikuliert.
Zur Not geht er mal aus dem Raum raus, damit Mehrheiten beschafft werden.
Ganz genau, da hat es dann zum Glück wieder geklappt. Aber wir haben in Polen jetzt zum Glück den Lichtblick, wo die polnische PiS-Regierung abgewählt wurde und Demokratie funktioniert hat und der Regierungswechsel funktioniert hat. Aber wir sehen das schon bei den Themen, die im Rat angesprochen werden, dass sich hier natürlich im Zweifel Mehrheiten neu aufstellen. Aber umso wichtiger ist nochmal, wir werden den Kampf gegen Extremisten und Populisten, egal ob rechts oder links, nur dann gewinnen, wenn wir die Probleme, die die Menschen an uns herantragen, ernst nehmen. Und wenn wir nicht gleich jede Meinung, die uns nicht gefällt, als extrem oder populistisch artikulieren. Das ist gerade ein Thema, das ich von Wählerinnen und Wählern sehr häufig höre, die schon den Eindruck haben, dass ihnen da manchmal der Mund verboten wird bei Themen, wo ich den Eindruck habe, berechtigtes Anliegen, berechtigtes Problem, lasst uns bitte drüber sprechen.
Ist denn Regieren auf europäischer Ebene insofern auch komplizierter geworden, weil man vielleicht nicht immer ganz genau trennen kann, was eine populistische Meinung ist und was noch eine Meinung in einem demokratischen Spektrum?
Ja, aber die Diskussion, die führen wir doch regelmäßig in Deutschland auch. Sie kennen es ja auch, wie regelmäßig versucht wird, uns als CDU irgendwie zu diskreditieren in der öffentlichen Debatte. Aber nochmal, wir müssen doch einfach ein Klima schaffen, dass wenn ein Problem da ist, bitte wir dieses Problem nicht abschieben oder wenn eine Befindlichkeit da ist, wir dieses Problem nicht abschieben und für irgendwie populistisch oder extremistisch Probleme, sondern ein Problem, das Menschen fühlen die Menschen und wir müssen doch dann ihnen auch die Möglichkeit geben, das in der Demokratie zu artikulieren und dann auch zu adressieren. Und ich glaube, wir haben eher zu lange den Fehler gemacht, dass wir viele Dinge gedacht haben, wir kriegen sie in den Griff. Wir bräuchten sie vielleicht nicht anzusprechen und nicht klar auszusprechen. Und das hat den einen oder anderen Wähler bestimmt zu populistischen und extremistischen Parteien getrieben. Und inwieweit das im Extremfall gehen kann, sehen wir doch jetzt in Frankreich mit Front National aus Russland schon mehrere Präsidentschaftswahlkämpfe von Front National und Marine Le Pen finanziert, in den Umfragen für die Europawahl klar vorne. Und deswegen nochmal, wenn wir die Probleme der Menschen nicht adressieren und ansprechen, dann werden im Zweifel die Menschen uns in den etablierten Parteien kritisieren und entsprechende Denkzettel verteilen. Und deswegen, ich wünsche mir, dass wir hier besser werden. Und ich habe den Eindruck, in Deutschland haben wir da schon ganz gut dazugelernt.
Frau von Kramer, es gibt ja einen einenden Faktor bei allen rechtspopulistischen Parteien, gerade hier in Europa. Sie lehnen die europäische Integration ab, the Ever Closer Union, so heißt es, glaube ich, in den Gründungsverträgen. Kann man bei diesen Gruppierungen aus Ihrer Sicht von einem inneren Feind sprechen, also einem inneren Feind der EU? Und haben Sie je verstanden, was diese Kräfte eigentlich genau wollen?
Ja, das ist gut, dass Sie das so ansprechen, weil tatsächlich teilweise sind es natürlich auch widersprüchliche Forderungen. Aber ich glaube, das, was sie eint, ist die Freude an der Zerstörung, die Freude an der Wut, am Missgelingen, an den Emotionen. Und das ist auch gefährlich. Also deswegen, ich würde da vielleicht an der einen oder anderen Stelle, was Herr Caspari gerade gesagt hat, noch mal ein bisschen eingreifen, weil ich finde, gerade was in Deutschland gelaufen ist in den letzten 2 Jahren, ist ja ein gutes Beispiel, wo etwas mehr Unterstützung aus dem demokratischen Raum auch geholfen hätte, Stimmen aus der AfD vielleicht ein bisschen zurückzudrängen. Also das Beispiel mit dem Gebäudeenergiegesetz ist ja ein gutes Beispiel. Wir hatten die Situation, dass wir nicht mehr wussten, wie kommen wir ohne Gas aus Russland durch den nächsten Winter. Und in dem Moment, glaube ich, ist eine Regierung gefragt, zum einen natürlich die Bezugsquellen für Gas zu ändern, zum anderen aber auch alternative Vorschläge zu machen. Wie kann ich denn meine Bevölkerung und den Gebäudebestand für die nächsten Jahre so fit machen, dass die Menschen nicht mehr vom teuren Gas abhängig sind? So, in dem Moment hat die Regierung einen Vorschlag vorgelegt. Der war vielleicht nicht optimal, der ist nicht gut kommuniziert, der ist falsch exekutiert worden, alles richtig. Aber dann mit der Bild-Zeitung monatelang einen Unsinn zu verbreiten, der natürlich rechts außen hilft, sozusagen diese Kampagne gegen Klimaschutz, gegen energetische Sanierung und so zu fahren, glaube ich, hat keinem geholfen und hat am Ende auch nicht dem Phänomen geholfen, dass wir natürlich auch am Ende vielleicht wieder zusammen regieren müssen. So, und ich glaube, dass das, was wir in, Sie haben Frankreich geschildert, was wir in Deutschland sehen, das sind alles ganz unterschiedliche Ausgangsvoraussetzungen. Man kann nicht sagen, dass, weil die Grünen in Berlin regieren, geht die AfD hoch. Sie haben das Beispiel in Schweden genannt. In Schweden gibt es unterschiedliche Ursachen. Aber am Ende ist es halt sehr bequem für die Menschen mit einfachen Losungen zu sagen, ach, ich glaube, wir geben denen mal die Stimme, weil die anderen haben versagt. Die haben nicht versagt, aber die Probleme sind komplexer, die Probleme sind schwieriger geworden, die Antworten sind nicht mehr so leicht, ja, und die Geduld versagt. Auch teilweise ist es natürlich auch ein bisschen politische Bildung und. Vieles kommt dazu und wahrscheinlich werden wir ja auch noch über die sozialen Medien sprechen. Und natürlich haben wir mit einmal Verstärker in dem ganzen System, die hatten wir vor 10 Jahren nicht, nicht in dieser Form. Und die verdienen sogar noch an dieser Verstärkung der Emotionen, der Gefühle. Und all das zusammengefasst, würde ich sagen, macht es unabhängig davon, wie die Ausgangslage ist, den meisten populistischen und rechtsextremen Parteien unglaublich leicht, ihre Botschaft zu verbreiten.
Herr Caspari, ist das nicht zumindest mal eine echte Herausforderung, was Frau von Cramon da beschrieben hat? Es gibt Politikfelder, die werden von rechten Parteien besetzt. Da kann man sagen, es gibt Anknüpfungspunkte inhaltlicher Art, wo man sagt, ich finde zumindest ein Gesetz handwerklich nicht gut gemacht oder ich blicke auf das Thema Migration beispielsweise anders als die Grünen und die SPD. Muss man da nicht zumindest sehr genau aufpassen, dass man dann eben nicht doch im Sprech abrutscht auf die gleichen vielleicht auch Worthülsen, die rechte Parteien benutzen?
Unbedingt. Und deswegen sehen Sie ja zum Beispiel...
Gelingt das immer gut?
Ich glaube, dass das meistens gut gelingt. Aber die Frage ist doch, schauen wir uns doch jetzt diesen Bundestag an und diese Bundesregierung, um bei dem Beispiel zu bleiben. Meiner Kenntnis nach hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion in dieser Wahlperiode bei so vielen Gesetzen der Regierungsmehrheit mitgestimmt, wie noch in keiner Wahlperiode eine Opposition zuvor. Das heißt, wenn Dinge abgesprochen werden, wenn Dinge ordentlich gemacht werden, dann sind wir ja sehr gerne dabei. Stichwort Gestaltung der Zeitenwende, diese 100 Milliarden Sondervermögen für die deutsche Bundeswehr, da machen wir überall mit. Aber auf der anderen Seite muss doch eben auch klar sein, ich glaube, wir sind im Ziel uns zum Beispiel einig, bis 2050 brauchen wir die Klimaneutralität in Deutschland und Europa. Aber im Weg dahin streiten wir uns. So, und dieser Streit, da gibt es doch nicht nur unterschiedliche Meinungen im Parlament, sondern auch in der Bevölkerung. Und die müssen doch sichtbar werden. Und wenn man deswegen Dinge anspricht, die eben auch Bürgerinnen und Bürger an uns herantragen, ist das genau das, was Demokratie auch ausmacht, nämlich der politische Diskurs. Und ich glaube eher, dass wir vielleicht heute wieder mehr politischen Diskurs haben, als wir das vor 10 Jahren hatten, dass wir da im Zweifel auch durch die Feinde der Demokratie reingezwungen werden. Und ich glaube, das ist aber auch ganz gut. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn wir wieder mehr politischen Austausch haben, mehr politische Diskussionen haben, wenn deutlich wird bei allen Gemeinsamkeiten im Hinblick auf Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die wir in den demokratischen Parteien in Deutschland haben, dass es eben für die Problemlösung komplett unterschiedliche Ansätze gibt, dann hilft es auch, glaube ich, wieder Vertrauen in Demokratie aufzubauen. Und deswegen hier im Europäischen Parlament nehmen wir mal das Thema Migration. Ich glaube, es war sehr gut und zwingend richtig, dass wir das Migrationspaket hier vor wenigen Wochen im Europäischen Parlament mit einer knappen Mehrheit beschlossen haben. Ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, wenn das gescheitert wäre. Das wäre wieder ein riesen Nahrungsmittelschub für die Populisten und Extremisten gewesen. Und deswegen auch da wieder, ich kann es dann nur nicht verstehen, wie kann die Bundesregierung in Berlin im Europäischen Rat dem Asylpaket zustimmen. Die deutschen Grünen haben bei wesentlichen Teilen des Pakets hier im Europäischen Parlament mehrheitlich, nicht alle, aber mehrheitlich dagegen gestimmt. Und das ist doch genau das, wo die Menschen dann verunsichert sind. Ist jetzt gut oder richtig? Und ich sage Ihnen ganz offen, ich bin dankbar, dass wir eine Mehrheit zum Beispiel für dieses Asylpaket hatten, weil das Thema Migration, vor allem die ungeregelte Migration, ein Riesenproblem für viele Bürgerinnen und Bürger ist. Und auf der anderen Seite habe ich schon Sorgen, wenn dann eben Teile der Linken gemeinsam mit den Rechtsextremen und Rechtspopulisten, wenn auch aus ganz anderen Gründen, nämlich die einen, weil sie Europa zerstören wollen und die anderen, weil ihnen das inhaltlich zu weit geht, den Kompromiss ablehnen. Aber dann sage ich auch, wenn im Zweifel ganz links und ganz rechts ein europäisches Gesetz ablehnt und wir in der Mitte zum Glück noch eine Mehrheit hinkriegen, dann ist vielleicht doch auch wieder Europa und der Kompromiss ganz gut.
Frau Kammer, vielleicht ist ja gerade Migration eines der besten Beispiele, oder es ist definitiv eines der besten Beispiele dafür, um zu zeigen, wie einfach es für Populismus manchmal ist und wie kompliziert es vielleicht für demokratische Parteien ist, mit einem Thema umzugehen. In der Tat ist es ja so, auf nationaler Ebene haben die Grünen für dieses Paket gestimmt, auf europäischer Ebene hat man gegen dieses Migrationspaket oder Migrationskompromiss gestimmt. Ist es nicht tatsächlich so, dass das Leute dann einfach auch nicht mehr nachvollziehen können und sich dann im Zweifel eher für Parteien entscheiden, die klare, wenn auch nicht immer so richtig in der Praxis funktionierende Antworten entscheiden?
Ich gehe sofort auf die Frage ein. Ich würde aber bei einem Punkt noch mal ganz klar widersprechen. Also die Frage, die Herr Caspari aufgebracht hat, befördert nicht diese ganze rechtsextreme und innere Feinddebatte auch den politischen Diskurs. Also was wir an Übertretungen von roten Linien sehen, wo Tabus gebrochen werden, wie wir attackiert werden, ob das jetzt wir Frauen sind, ob das jetzt die Politikerinnen und Politiker im Europäischen Parlament oder grundsätzlich sind. Das heißt, es ziehen sich mehr und mehr demokratisch gesinnte Personen aus dem politischen Raum zurück. Und deswegen finde ich das sehr gefährlich zu sagen, naja, vielleicht führt das zu einem besseren Diskurs. Insbesondere auch beim Migrationsthema. Das heißt, wenn wir hier im Europäischen Parlament als Grüne nach vielen, vielen Monaten, nach vielen Runden der Verhandlungen zu der Entscheidung kommen, dass das Paket, so wie es jetzt vorliegt, nicht zu einer besseren Behandlung, Abwicklung, Verrechtlichung und all den Anforderungen, die natürlich zu Recht an uns gestellt werden, führen wird, sondern dass wirklich ein Aktionismus ist, um den Parteien und den Regierungen am rechten Rand ein bisschen Futter zu bieten, dann finde ich es legitim, dass wir sagen, wir können da an der Stelle nicht mitstimmen. Ja, das sieht so aus, als würden wir uns damit von der Regierungsarbeit aus Berlin oder uns nicht mit der abstimmen. Das mag schon so sein. Andererseits sind wir ja auch nicht Teil der Bundestagsfraktion und sind nicht Teil der Regierung. Und wir haben das intern von Anfang an kommuniziert. Wenn es an vielen Stellen, die für uns hier wichtig sind, auch die europäischen Werte, auch die humanen Werte hochzuhalten, wenn die überhaupt keine Verbesserung in den Verhandlungen erfahren, dann ist es für uns nicht möglich, zuzustimmen. Und es sieht komisch aus, aber ich finde, man muss das dann auch erklären. Und es gab 10 Gesetzespakete, bei zweien haben wir zugestimmt, bei dem sogenannten Relocation und Resettlement und bei der Anerkennungsrichtlinie. Aber alle anderen waren so weit entfernt von dem, was wir ursprünglich gefordert hatten, dass uns das einfach nicht möglich war.
Aber daraus ergeben sich ja mindestens mal 2 Fragen. Also zum einen, ist das nicht ein sehr harter Vorwurf gegen Ihre grünen Kollegen in der Bundesregierung, die ja dem Gesamtpaket zugestimmt haben? Und zum Zweiten, glauben Sie denn, dass irgendjemand, der in Deutschland jetzt zur Europawahl geht, das so unterscheiden kann?
Naja, das ist tatsächlich unsere Aufgabe jetzt, die Dinge so zu erklären, warum da für uns eine Mitstimmung nicht möglich war in großen Teilen. Und das andere ist, dass wir natürlich auch sehr viel Fragen bekommen haben von denen, die sich gewünscht haben, dass wir nicht mitstimmen. Das sind ja auch nicht unbedeutend wenige Aktivistinnen, Leute, die sich für Flüchtlinge engagieren, die an den Außengrenzen kämpfen, die als Anwältinnen und Anwälte kämpfen. Es ist ja nicht nur so, dass wir aufgefordert wurden von den Mitgliedern der Bundesregierung oder gebeten wurden, mitzustimmen, sondern es gibt ja auch noch sehr viel mehr Menschen, die sich mit Flüchtlingsarbeit beschäftigen, denen das Thema sehr wichtig war und denen es auch wichtig war, dass wir da nicht mitstimmen. Also es ist schwierig und ich mache da auch gar keinen Hehl draus. Es gab da keine optimale Entscheidung. Einige in der Fraktion haben sich auch dazu entschieden, mitzustimmen. Auch das macht die Sache nicht einfacher. Aber ich glaube, das haben wir bei anderen Entscheidungen auch gehabt. Wir haben ganz oft, ob das jetzt bei der Frage Israel ist, anders entschieden als der Rest der Fraktion. Also es kommt immer mal wieder vor, dass wir auch anders abstimmen, als entweder von Berlin gewünscht oder als auch Teile unserer Fraktion hier in Brüssel das wünschen.
Herr Kaspari, lange wurde ja...
Aber der Punkt ist doch schon, gerade bei diesem Thema Migration, ich stelle mir immer nur vor, was passiert wäre, wenn wir Christdemokraten, in dem Fall wie Sie, gemeinsam mit der AfD abgestimmt hätten hier im Parlament. Das Geschrei wäre riesengroß gewesen. Und meine Sorge ist eben, ich habe den Eindruck, dass immer noch Teile Ihrer Partei dieses Migrationsthema wirklich negieren, wo wir spüren, dass die Städte und Gemeinden, viele Bürgerinnen und Bürger sich überfordert fühlen. Und ich denke, wir hatten ja einen soliden Kompromiss. Und warum hat zum Beispiel Rechtsextremisten und Rechtspopulisten hier im Parlament mehrheitlich dagegen gestimmt? Weil sie genau gehofft haben, wenn dieser Kompromiss nicht zustande kommt, dann geht es gerade weiter, dann sorgt es weiter für Unmut und Überforderung bei den Menschen. So, und ich finde es bedenklich, wenn ehrlich gesagt Parteien aus der politischen Mitte wie die Grünen sich dann eben aus der Verantwortung rausziehen. Und ich halte es schon für ein Problem, was für Verunsicherung bei den Wählerinnen und Wählern sorgt, wenn eben die Bundesregierung aus Grünen, SPD, FDP stimmt zu. Teile der Fraktionen hier stimmen dagegen bei dem Paket. Ich teile schon die Meinung, dass wir nicht immer so abstimmen müssen, wie das im Zweifel unsere Parteikollegen in Berlin sich wünschen oder sehen. Aber bei wesentlichen Themen, ich stelle mir nur den Super-GAU vor, wenn dieses Migrationspaket gescheitert wäre. Es waren ja nur ganz wenige Stimmen, die uns am Ende über die Hürde gebracht haben. Das wäre wirklich für die Rechtspopulisten und Rechtsextremen das Futter für den Wahlkampf gewesen. Und ich glaube, der Flurschaden dann wäre enorm.
Herr Kaspari, andererseits, das Thema Migration wurde ja lange Zeit von allen Parteien in Deutschland nicht so gesehen. Wir hatten die Flüchtlingsbewegung 2015. Lange ist man davon ausgegangen, dass die Integration, sagen wir mal, mindestens mal besser gelingen würde, als das möglicherweise heute der Fall ist. Man hat das Gefühl, so ein bisschen sind alle Parteien, auch ihre, von den Rechtspopulisten bei diesem Thema vor sich hergetrieben worden. Jetzt hat man diesen Migrationskompromiss. Hat man damit nicht möglicherweise auch so ein bisschen normalisiert, die Art und Weise, wie Rechtspopulisten in Europa Politik treiben?
Nein, bitte ausdrücklich nicht, sondern bei der Frage Migration treibt uns Christdemokraten um. Wir wollen denjenigen, die wirklich in Not sind, helfen. Aber dabei muss der Staat vor allem gerecht sein. Und wenn Sie anschauen, Teile der Migranten, die in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind, da haben auch viele von uns den Eindruck, da sind nicht unbedingt diejenigen gekommen, die unsere Hilfe am meisten gebraucht haben, sondern da sind im Zweifel diejenigen gekommen, die sich Schlepper und Schleuser, organisierte Kriminalität leisten konnten oder die im Zweifel die Konstitution hatten, sich auf diese schwierige Route zu machen. Und das ist doch alles andere als gerecht. Und genau da wollen wir doch jetzt mit dem Migrationspakt hin. Der Migrationspakt heißt ja nicht, Migration geht auf Null, sondern Migration heißt, wir schützen unsere Außengrenze. Wir lassen nicht mehr den Stärksten oder den mit dem meisten Geld rein, sondern wir wollen das geordnet und geregelt haben. Und selbstverständlich heißt das auch, wir nehmen in Zukunft weiterhin dann Kontingente auf, die im Zweifel von dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen festgelegt werden, wo dann eben wirklich diejenigen zu uns kommen, die unsere Hilfe am meisten brauchen. Und deswegen schon ein wichtiger Schritt. Der Staat muss vor allem mal gerecht sein. Und ich fand es in den letzten Jahren sehr ungerecht, wer teilweise zu uns gekommen ist und wem wir auf der anderen Seite dann nicht helfen konnten.
Frau von Kramon, Sie waren zweimal in einem Sonderausschuss, der sich damit beschäftigt hat, welchen Einfluss ausländische Mächte auf demokratische Prozesse in der EU nehmen. Manchmal sind es ja willentliche Einflussnahmen, manchmal welche, die vom sonstigen Weltgeschehen her beeinflusst werden. Wir haben jetzt den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Dieser Faktor, hat der diesen Rechtsextremismus, diesen Rechtspopulismus in Europa aus Ihrer Sicht eher verstärkt?
Ich weiß nicht, ob sich das wirklich bedingt, aber es ist natürlich für Rechtsextremisten und vor allen Dingen für die große Zahl derjenigen, die aus russischer Sicht gerne möchten, dass die Ukraine vernichtet wird, ist es eine gute Plattform, die sie nutzen können. Also das heißt, diese ganzen Lügen und Narrative oder Geschichten, die jetzt um die Ukraine herum erzählt werden, dass die Ukraine keine Chance hat, dass sie korrupt sei, dass dort Nazis sind, dass die Steuergelder veruntreut werden und so weiter, die fliegen teilweise in diesem Informationsraum sehr gut, die werden verstärkt. Und es ist unglaublich schwierig, jedes Mal faktenbasierte Wahrheiten oder Informationen dagegen zu halten. Ich war jetzt gerade 2 Wochen in der Ukraine über Ostern und habe mich eben auch insbesondere um Projekte gekümmert, wo deutsche Steuerzahler humanitäre Hilfe für die Menschen in Mykolaiv, für die Menschen in Odessa, für die Menschen in Saporische zahlen, dass man einfach sieht, das Geld kommt an, das Geld wird nicht veruntreut und so weiter. Aber es ist natürlich eine Sisyphusarbeit und es ist sehr undankbar und es ist viel leichter in geschlossenen WhatsApp-Gruppen oder Telegram-Channel, die von wem auch immer gesteuert werden, da Nachrichten reinzugeben, die überhaupt gar keiner Überprüfung bedürfen. Und das ist extrem gefährlich und das zettelt das Ganze natürlich nochmal oder feuert das Ganze nochmal richtig an.
Ist insofern der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht nur ein verstärkender Faktor, sondern ist Russland als Macht vielleicht sogar ein auslösender Faktor für Rechtspopulismus in Europa?
Ja, absolut. Aber ich glaube, wir haben ja eben über Viktor Orban gesprochen. Viktor Orban hat sich über Jahre hinweg weit entfernt von europäischen Werten. Ist das ausschließlich, liegt es an Putin? Nein, natürlich nicht. Und so, glaube ich, muss man auch jetzt zum Beispiel die Wahl von Robert Fico in der Slowakei sehen. Auch da, glaube ich, gibt es viel mehr heimische oder interne Faktoren, die zur Wahl geführt haben. Aber Putin macht sich das natürlich zunutze und verstärkt es. Also das heißt, Putin hat ein großes Interesse an der Zerstörung der EU, hat ein großes Interesse, alle Faktoren, die ihm dabei behilflich sind, ob links oder rechts, in dem Fall spielt das keine Rolle, zu nutzen, zu bezahlen, systematisch sozusagen in die Spur gegen uns zu setzen. Aber vieles von dem passiert natürlich schon auch, weil der Boden innerhalb der europäischen Mitgliedsländer dafür bereitet ist.
Wir haben jetzt ganz aktuell mehrere Fälle gehabt, wo man relativ eindeutig sagen kann, es gibt eine russische Einflussnahme auf demokratische Prozesse bei uns in Europa. Der letzte Fall, der gerade bei uns in Deutschland für viel Aufsehen erregt hat, ist der Fall von Herrn Büstron, einem der beiden AfD-Spitzenkandidaten für die Europawahl. Herr Kaspari, was würden Sie sagen, wie groß ist tatsächlich der Einfluss, den Russland auf demokratische Prozesse in Deutschland nimmt?
Ja, der Versuch ist auf jeden Fall da und der Versuch ist groß. Wir haben ja die Belege neulich des Auswärtigen Amtes dargelegt, hat die Einflussnahme im Bereich der sozialen Medien. Kollegin ist ja gerade auch schon darauf eingegangen. Das Zweite, wir sehen offensichtlich die Unterstützung ganz konkret für die AfD über die Finanzströme. Ich bin eingegangen auf die Abgeordnetenmitarbeiter, die laut Berliner Morgenpost eben mit großen Bargeldmengen aus Russland zurückkommen. Sie haben den Fall Bystron angesprochen. Der Spiegel hat neulich berichtet über den AfD-Spitzenkandidaten Krah und sein Bargeld, das er in den Vereinigten Staaten dann dabei hatte und wie er sich da versucht hat, rauszureden. Ich finde, es ist offensichtlich, dass hier offensichtlich Putin ganz massiv Einfluss in die AfD hat oder versucht, da Einfluss zu nehmen, dass wir das auch bei anderen Parteien erleben. Aber wir sehen es eben leider nicht nur in Deutschland, sondern wir sehen es in ganz Europa. Nach dem Brexit-Referendum hat die damalige britische Premierministerin May vor dem britischen Parlament dargelegt, wie Russland sich dort eingebracht hat, um eben auch Europa zu spalten. Wir erleben die haben erlebt die Finanzierung der Le Pens Präsidentschaftswahlkämpfe in Frankreich. Wir sehen die Verbindungen von Salvini und seinen Parteimitgliedern in Italien in Richtung Russland. So, und all diese Dinge, es gibt noch viele weitere Beispiele, die erfüllen mich mit riesengroßer Sorge, weil Demokratie funktioniert nur, wenn Demokratie von innen arbeiten kann. Und ich teile vollkommen genau Ihre Analyse. Ja, da gibt es Grundlagen bei uns, wo manches schiefgelaufen ist und wo dieser gewisse Nährboden entsteht. Aber der Dünger, den Putin da versucht reinzustreuen, der ist massiv und schädlich.
Man muss betonen, vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, da handelt es sich um Recherchen, um Verdachtsfälle. Da gibt es noch nicht den endgültigen Beweis, aber mal gesetzt dem Fall, dass das so ist und immerhin die Recherchen sind ja nun mal auch in der Welt. Glauben Sie, dass das eher für die AfD eine Schwierigkeit bedeutet bei der nächsten Europawahl? Oder sagen die Wähler, na Mensch, ist doch gut, genau das wollen wir ja letztendlich?
Ja, zum einen wünsche ich mir endlich mal Aufklärung, dass hier klare Antworten kommen. Ich stelle nur fest, dass da ja nur Vernebelung und keine Aufklärung von den Betroffenen kommt. Das Zweite, ich hoffe, dass entsprechende Belege weiter vorgelegt werden, damit es im Zweifel dann auch eindeutig wird. Aber ich erlebe auch eine Sache, die mich mit großen Sorgen erfüllt, nämlich, dass ich ja teilweise die Rückmeldung dann bekomme, ja, das stimmt ja alles so gar nicht und sei in Wahrheit anders. Und wo wir ja wirklich eine Parallelgesellschaft in den sogenannten sozialen Netzwerken teilweise sehen in Form von einer komplett anderen Berichterstattung, wie die Dinge einen komplett anderen Spin kriegen, wie im Zweifel ja fast das Gegenteil behauptet wird und man da dann als Held versucht, sich zu stilisieren, dass man der einzige Aufrechte sei und die Behauptungen alle gar nicht stimmen und das alles eine wüste Kampagne sei. Und deswegen diese ganze Frage von ausländischer Einmischung und die Frage auch von Internetkonzernen und Plattformen und Kommunikationsmöglichkeiten auf diese Aktivitäten, die haben wir versucht, hier im Europäischen Parlament in dieser Wahlperiode etwas zu beleuchten. Aber ich glaube, diese Baustelle müssen wir dringend verschärfen, weil das ist wirklich für unsere Demokratie eine Riesengefahr.
Das ist mein Stichwort für Sie, für eine abschließende Frage. Was tut die EU eigentlich, um diesen Desinformationen Herr zu werden? Herr Kaspari hat angesprochen, Social Media, das gehört einfach dazu. Das ist das Instrument der Wahl, die geschlossenen WhatsApp-Gruppen, wo andere Informationen gar nicht mehr hineindringen können. Also was tut die EU, was tun die Abgeordneten, um dem einen Riegel vorzuschieben?
Ich glaube, wir haben mit drei großen Gesetzespaketen schon ziemlich viel erreicht. Wir sind nicht so schnell gewesen, wie wir das gebraucht hätten, damit die jetzt für die kommenden Europawahlen am 9. Juni auch alle schon wirken können. Also wir haben den sogenannten Digital Service Act, also digitale Dienstegesetz. Das ist allerdings mittlerweile verabschiedet und das ist auch in vielen Mitgliedstaaten schon implementiert, also umgesetzt. Das ist gut. Dann haben wir das sogenannte Europäische Medienfreiheitsgesetz, aber das ist erst im März diesen Jahres hier in Straßburg verabschiedet worden, genauso wie mit dem künstlichen Intelligenzgesetzespaket. Das sind alles Sachen, die werden erst zu den nächsten Wahlen was bringen. Das heißt, wir haben schon sehr genau, und das ist auch gut, dass wir in dem Sonderausschuss eine breite Mehrheit für fast alle Themen hatten, um die entsprechenden Empfehlungen, aus denen dann zum Beispiel der digitale Dienste-Gesetzespaket resultiert hatte und vieles andere, um das gemeinsam zu verabschieden, um das Bewusstsein sowohl in der Mitgliedstaatenebene als auch hier auf der europäischen Ebene, teilweise aber auch auf der regionalen Ebene zu schaffen. Und das andere ist jetzt, dass die Kommission natürlich schon auch ein paar Instrumente, ein paar Handwerkzeuge hat, um direkt einzugreifen, um das Geschäftsmodell der sozialen Plattformen zu minimieren. Also, dass negative Nachrichten, dass Falschnachrichten, die besonders emotional beladen sind, besonders viele Klicks haben, besonders schnell durch den Algorithmus verbreitet werden, das wird eingeschränkt. Es gibt Verfahren, die eingeleitet werden und, und. Also es gibt jetzt schon Möglichkeiten, ob das genug ist, um die europäischen Wahlen wirklich zu schützen, das weiß ich nicht.
Die Schlussfrage an Sie, Herr Kaspari. Gerade wurde schon gesagt gehabt, das kommt möglicherweise für diese Wahl zu spät, all diese Gesetzesinitiativen. Wird es diesen befürchteten Rechtsruck, den wir definiert haben, geben aus Ihrer Sicht bei der Wahl?
Ja, wir werben als Union mit unseren Inhalten dafür, dass wir möglichst stark aus dieser Wahl rausgehen. Wir haben diese Woche die letzte Plenarwoche und ab 1. Mai geht Wahlkampf los. Wir wollen in den nächsten 5 Wochen die Bürgerinnen und Bürger informieren. Und ich denke, es wurde auch heute wieder deutlich, bei all den Unterschieden. Ich bin der festen Überzeugung, bitte, liebe Bürgerinnen und Bürger, beschäftigen Sie sich mit den Europawahlen. Und ich bin fest überzeugt, auch wenn Sie nicht meine Meinung haben, Sie werden im demokratischen Spektrum ordentliche Parteien finden und helfen Sie uns, Europa weiterzuentwickeln. Es ist die Lebensversicherung für uns in Deutschland.
Herr Kaspari, Frau von Cramont, vielen Dank für die Diskussion hier im Europäischen Parlament in Straßburg. Und Ihnen zu Hause herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Diskussion. Bei Phoenix folgt jetzt das Aktuellste zum Tag. Bleiben Sie also bei uns, bleiben Sie gesund. Tschüss.